bei TikTok ist es so, es ist ganz, ganz kurz, es ist ganz schnell, es ist super unterhaltsam, es ist durch den Algorithmus sehr genau auf mich zugeschnitten und ich kann immer weitermachen, es hört nicht auf, es gibt immer mehr Content.
Ausprobieren, einordnen, Haltung entwickeln. Es ist ja so, wenn man eine Haltung zu Medien haben will, ja, dann muss man sich damit auskennen. Und manchmal ist es eben viel einfacher, wenn man technische Kniffe und Hintergrundwissen von Experten und Expertinnen einfach aufs Ohr serviert bekommt.
Ja, und deswegen kommt hier Team Timster, Medienwissen für Eltern. Das Mediengespräch vom Kinderkanal von ARD und ZDF. Thema unserer ersten Folge, Faszination TikTok. Ich bin Redakteurin aus dem Team Timster, ich bin Inga Kiewit. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. So, da müsst ihr jetzt mal ganz kurz durch, wie das so ist in allerersten Folgen. Eine ganz kurze Einordnung. Für alle, die vielleicht noch nie was von Team Timster gehört haben. Team Timster, das ist unser Medienmagazin des Kinderkanals im TV und online. Und da machen wir, im besten Fall natürlich, unsere jungen Zuschauerinnen und Zuschauer zu Medienprofis. Genau daran soll sich dieses Format hier, Team Timster Medienwissen für Eltern, anlehnen. Nur halt eben für euch in ganz entspannter Länge und aller Ausführlichkeit. Ich nehme mir in jeder Folge jeden Monat ein neues Thema vor. Und das soll ein Thema sein, das immer Bezug zur Medienwelt von Kindern hat und natürlich auch Thema bei euch im Familienalltag ist. Und heute ist das also TikTok, eine Plattform, die, das kann man schon so sagen, ja wirklich polarisiert. Bevor ich ins Gespräch starte, kommt hier eine kurze Übersicht, ein Überblick in 60 Sekunden, was TikTok ist, kann und sein möchte. Social Media und Videoplattform in einem. TikTok ist voller Kurzvideos, die geteilt, geliked und kommentiert werden können. Das Ganze, das geht aber nur, wenn man mit einem eigenen Account angemeldet ist. Ohne Registrierung können diese kurzen Videos nur betrachtet werden. Das Prinzip von TikTok, das ist ganz einfach. Alle Nutzerinnen und Nutzer haben eine Startseite, die sogenannte For You-Page. Und da werden Videos ganz automatisch angezeigt. Das bestimmt dann der TikTok-Algorithmus. Bei momentan mehr als 800 Millionen Nutzenden weltweit und über 100 Millionen Nutzenden in Europa kommt da eine beachtliche Menge an Videos zusammen. Die For You-Page ist wortwörtlich unendlich. Die Videos, die werden übrigens auch einfach TikToks genannt und ein TikTok kann bis zu 60 Sekunden lang sein. Aber das soll vor allem eins unterhalten. TikTok gehört dem chinesischen Unternehmen ByteDance Limited in Beijing und ist offiziell ab 13 Jahren mit Erlaubnis der Eltern. Puh, das also mal so in Kürze über TikTok. Um aber jetzt noch viel mehr in die Tiefe gehen zu können, habe ich Robin Blase eingeladen. Robin, der ist selbst Content Creator auf TikTok und hat bei der Aktion Hashtag Lernen mit TikTok mitgemacht. Das erklärt er uns gleich selbst. Einige von euch, die kennen ihn eventuell von YouTube als Rob Bubble. Ja, und Social Media Experte bei uns im Team Timster ist er auch noch. Ich habe mit Robin gesprochen über zu viel Zeit verbringen mit der App, über einen kritischen Umgang mit TikTok und über die Faszination vor allem für die jungen Nutzerinnen und Nutzer. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Hashtag Lernen mit TikTok. Was hat es denn damit auf sich?
Das war eine Aktion von TikTok, das gab es nicht nur in Deutschland, ich glaube weltweit, dafür zu sorgen, glaube ich, so ein bisschen wegzukommen von diesem, bei uns gibt es nur Tanzvideos-Image. Mhm. Einfach ein bisschen mehr Substanz auf die Plattform bringen. Und das hat auch sehr gut, finde ich, funktioniert, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass das möglich wäre.
Was hat man da so gesehen? Was hast du da so angeboten quasi?
Also ich persönlich habe versucht, so ein bisschen News und auch so popkulturelle Themen zu erklären und das halt in einer Minute. Und da merkt man echt, wie wenig Zeit eine Minute ist, wenn man irgendwie fundiert zumindest einfach gleichzeitig irgendwas erklären will, ist eine Minute auch echt wenig Zeit.
Also ganz schön komprimiertes Wissen so, ne? Gibt's unter den TikToks noch weiterführende Links?
Nee, also generell könnte man, finde ich, auch schon das Argument bringen, dass eine Minute sogar zu kurz ist und man zu viel weglassen muss, um wirklich was zu erklären. Deswegen muss man eigentlich in den Themen dann sozusagen, man muss das Thema eigentlich extrem runterbrechen und einfach so was ganz Kleines, Nischiges sich rauspicken und das dann erklären.
Klimawandel in einer Minute ist nicht so eine gute Idee, ne?
Ja, das haben wir tatsächlich gemacht, aber wir haben es dann über 5 TikToks aufgeteilt.
Ah, smart.
Dann war es wieder 5 Minuten, das ging
ja gut. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, ne? Aber was mache ich denn, wenn mich TikTok meiner Kinder überhaupt nicht interessiert? Sollte ich mich dafür interessieren?
ich finde, man sollte sich interessieren. Also natürlich hat absolut jeder das Recht zu sagen, ich finde es mega langweilig, mich interessiert das nicht. Hm. Aber wenn mein Kind jetzt Fußball spielen gehen will und ich habe keinen Bock auf Fußball, dann würde ich doch trotzdem zu den Spielen gehen und mein Kind anfeuern.
Ja.
Und ich glaube, das Gleiche ist es auf Social Media. Wenn mein Kind Interesse an einem Thema hat, dann finde ich, ist es meine Aufgabe als Eltern, auch wenn ich es selber nicht spannend finde, mich zumindest ein bisschen damit auseinanderzusetzen, um zumindest zu wissen, was mein Kind da tut. Also es heißt ja nicht, dass man jetzt jeden Abend 3 Stunden auf TikTok verbringen muss, um sich da irgendwie tief reinzuarbeiten. Es geht nur darum, einfach erstmal zu verstehen, was ist der Mechanismus hinter der App, was sind die Gefahren, die da auftreten könnten. Und ich meine, allein dieses Gespräch jetzt hier anzuhören, ist ja schon ein guter Schritt in die Richtung, sich damit auseinanderzusetzen. Aber klar, es ist jetzt nicht so, dass man natürlich jetzt jedes Mal dabei sein kann oder will, wenn das Kind TikTok nutzt. Aber ich fände es schon gut, dass, also ich zumindest, das hat aber jetzt auch nichts mit TikTok zu tun. Ich würde das generell für alle Sachen, also besonders die im Internet sagen, wenn das Kind sich damit auseinandersetzt die ganze Zeit und das ein großer Teil der eigenen Lebensrealität ist. Und deswegen fände ich es schon sehr wichtig, sich zumindest einmal damit auseinanderzusetzen.
Wer postet denn da so auf TikTok? Kannst du so einen, weiß nicht, so einen typischen TikTok-Creator oder eine Creatorin beschreiben?
Also ich glaube, inzwischen gibt es das nicht mehr. Also es ist wie bei YouTube oder wie bei Podcasts, wie bei ganz vielen Formaten inzwischen. Und das ist da noch viel schneller passiert, jetzt zumindest im letzten Jahr. Unter anderem natürlich auch durch die Pandemie, weil mehr Leute Zeit hatten. Aber inzwischen ist wirklich die gesamte Bandbreite der Gesellschaft auch auf TikTok abgebildet, würde ich mal behaupten.
Die haben ja angefangen mit ganz viel Tanz. Musical.ly war das ja mal, ne?
Genau.
Findest du, TikTok hat Potenzial, also um sich da so richtig kreativ auszutoben?
Auf jeden Fall. Was jetzt so in meiner Generation, ist schon schwierig das zu sagen, aber sozusagen als ich angefangen habe, mich mit Internet-Content auseinanderzusetzen, was jetzt auch schon 15 Jahre her ist, muss man sagen.
Krass.
Also vielleicht kann man doch von einer neuen Generation sprechen. Und deswegen, also ich glaube, das ist einfach eine neue Generation an jungen Leuten, aber natürlich auch komplette Bandbreite von allen, die jetzt damit zum ersten Mal auf dem Handy, ist natürlich auch super leicht dadurch. Die Filter, die Möglichkeiten, die man auf der Plattform hat, sind super umfangreich. Und das gibt, glaube ich, vielen so einen kreativen Impuls. Man hat das jetzt wieder gesehen mit diesen Sea Shanties, das war jetzt zuletzt so ein riesiger Trend, wo Leute so alte Lieder a cappella gesungen haben und das gleichzeitig eine ganz tolle, unterstreicht ganz toll so eine Funktion auf TikTok, die TikTok einzigartig macht, nämlich diese Duett- und Stitch-Funktion, also dass man sofort super easy die Möglichkeit hat, ein existierendes Video zu nehmen und diesem Video etwas selber hinzuzufügen und das potenziell unendlich lange, weil man auf dieses Video dann wieder das Gleiche machen kann und dann entstehen so Lieder, wo irgendwie plötzlich 20, 30 Leute gemeinsam singen, aber quasi nacheinander aufgezeichnet. Eine Person hat halt mal damit angefangen. Und das ist dann schon wieder so was super Positives, super Kreatives, wo ganz viele sich dann so organisch zusammentun und gemeinsam was starten.
Duett und Stitch, das hast du gerade eben erklärt. Es gibt allerdings auch ziemlich viel kleine, wie auf jeder sozialen Plattform, Schandtaten, die man mit Duett oder Stitch quasi veranstalten könnte. Man kann das auch ausstellen, oder, diese Funktion?
Genau, man kann, wenn man selber das Video hochlädt, kann man sich bewusst dafür entscheiden, möchte ich das zulassen oder nicht.
Und würdest du das bei jungen TikTok-Nutzenden mit eigenem Account ausstellen? Würdest du das empfehlen?
Ich glaube, das kommt sehr auf das Video an, aber diese Funktionen bieten natürlich auch eine Möglichkeit für Mobbing. Also ich kann natürlich einfach ein existierendes TikTok nehmen und die Person dann in einem Stitch oder Duett dafür kritisieren, beleidigen. Also da kann man schon sich auch gut über jemanden lustig machen mit dieser Funktion, wenn man das möchte.
Kommt das oft vor?
Also es gibt schon immer wieder Momente, wo diese Duett- oder Stitch-Funktion zumindest für Kritik auch genutzt wird, um halt eben inhaltlich darauf einzugehen und zu sagen, nee, das ist nicht so. Und das sieht man auch bei ganz großen TikTokern, also dass da Leute, da sagt irgendjemand irgendwas oder behauptet irgendwas und dann kommt jemand, der vermeintlicher Experte ist dafür. Also es gibt zum Beispiel Gordon Ramsay, der bekannte Fernsehkoch, nutzt das, um die Kochkünste anderer User auf TikTok zu kritisieren.
Okay.
Und es ist schon so ein bisschen etabliert, das auch in der Richtung zu nutzen. Und das, ob das jetzt wirklich öfters zu Mobbing ausschreitet, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Aber ich kann mir jetzt natürlich vorstellen, dass es jetzt gerade in so kleineren Communities, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Schule ein TikTok rumschickt, dass dann natürlich auch andere TikTok dann nutzen könnten, um sich dann über eine Person in der Klasse zum Beispiel drüber lustig zu machen mit so einer Funktion. Das
kann ich mir schon vorstellen.
Was ich gesehen habe, ist auf YouTube so diese typischen TikTok-Compilations, wo dann ganz viele TikToks aneinander geschnitten werden. Und da taucht auch öfter mal der Hashtag peinlich auf, also in diesem Zusammenhang.
Es gibt eine ganze Kategorie, die heißt TikTok-Cringe, also Cringe, okay. Das englische, inzwischen auch deutsche Jugendwort für peinlich, ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen der TikTok-Community und den Communities, also den Nutzenden auf anderen sozialen Plattformen? Hast du da einen Unterschied festgestellt?
Also ein ganz klarer Unterschied, den ich glaube, man auch so in den Raum stellen kann, ist, dass jetzt der durchschnittliche User, die durchschnittliche Userin auf TikTok jünger ist als auf anderen Social-Media-Plattformen. Also TikTok hat schon eine sehr, sehr junge User-Base, zumindest war das noch vor kurzem so. Also es kann natürlich auch sein, dass sich das jetzt mit der Bekanntheit der Plattform auch wieder ein bisschen normalisiert. Aber mein Gefühl ist schon, dass man auf TikTok jüngere Menschen antrifft als zum Beispiel inzwischen auf YouTube oder Instagram oder so.
Woran merkst du das?
Also man merkt es, finde ich, viel an den Kommentaren. Man merkt es aber auch viel an dem Content, der ganz oben mitspielt. Also die Kanäle, die am größten sind, sind schon eher Kanäle, wo ich das Gefühl habe, deren Inhalte richten sich auch noch an jüngere Menschen. Aber das sind auch oft dieselben Leute, die zum Beispiel jetzt auf YouTube unterwegs sind. Mhm. Also man sieht da natürlich auch einen Rezo oder eine Julia Beautix oder sowas, die auf YouTube auch riesig sind. Die sind auf TikTok auch ganz groß. Aber ich finde, man sieht da nochmal in den Kommentaren, dass es da nochmal so einen Teil der Zielgruppe gibt, die sie dann vor allem von da kennen und vielleicht noch nicht wirklich auf YouTube so viel unterwegs sind.
Auf der For You-Page, da werden ja auch mal Videos angezeigt, die also ziemlich verschreckend sein können. Ne? Mich hat vorhin zum Beispiel so eine blutige Maske aus dem Theater überrascht oder irgendwelche Livestreams, an denen ich gar kein Interesse hatte. Gibt es da irgendeinen Schutz vor, dass ich da meine For You-Page verschützen kann?
Also man hat so ein bisschen die Möglichkeit natürlich anzugeben, was für Inhalte einen interessieren. Tatsächlich ist der beste Schutz vor Inhalten, die einen nicht interessieren, weiter zu swipen. Und dann mit der Zeit sollte der Empfehlungsalgorithmus lernen, was man interessant findet. Aber es ist schon so, dass auf der Plattform auch Inhalte stattfinden, die sicherlich problematisch sind in unterschiedlichen Gesichtspunkten. Also sei es jetzt Jugendschutz oder einfach, weil sie die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Was es gibt, ist der eingeschränkte Modus. Den findet man in der App unter Digital Wellbeing und den kann man dann anschalten. Mhm. Und dann sollen Inhalte, die problematisch sein könnten, rausgefiltert werden. Warum sie das nicht von Anfang an machen, wäre schon mal eine gute Frage. Aber es ist auch nicht so richtig ersichtlich in dieser Einstellung, was genau das bedeutet, also was genau da rausgefiltert wird. Und es wird sogar in der Beschreibung von diesem Modus direkt gesagt, wenn du trotzdem was siehst, dann melde den Inhalt bitte. Mhm. Also ich sehe da das gleiche Problem mit den Algorithmen und auch mit dem Moderationsteam, was bei TikTok sicherlich auch relativ groß ist. Aber man kann einfach diese Menge an Inhalten nicht manuell filtern und automatisierte Filter werden immer irgendwas durchrutschen lassen, weil das, ne, also Computer machen Fehler. Computer können nicht entscheiden, ist das jetzt jugendfrei oder ist es irgendwie jugendgefährdend. Ja. Und das zu sagen, da muss man sich dann auf die Meldefunktion verlassen, aber manchmal ist man ja auch eine der ersten, die sowas sieht, dann ist es vielleicht noch nicht gemeldet worden. Also so wirklich hundertprozentig schützen kann man sich im Internet generell nicht vor solchen Sachen. Ja. Also das kann immer passieren. Das kann eine Lösung sein und ich würde auf jeden Fall empfehlen, bei Jüngeren diesen Modus zu aktivieren, weil schaden kann es ja nicht, ja. Aber ich würde nicht davon ausgehen oder wäre dann nicht überrascht, wenn plötzlich mein Kind dann trotzdem vielleicht irgendwie zu mir kommt, weil man ist da nicht zu 100% sicher, wenn man sich online bewegt.
TikTok erklärt sich ja wahnsinnig schnell von selbst, ne? Wenn man Videos erstellen will. Was sich aber gar nicht so schnell erklärt ist, wie die App eigentlich im Hintergrund arbeitet. Willst du es mal wagen, den ominösen TikTok-Algorithmus zu beschreiben oder vielleicht sogar so zu erklären, wie er funktioniert?
Also ich habe sehr viele Erzählungen darüber gehört, wie toll der TikTok-Algorithmus ist. Und das ist auch eine Sache, die ich am eigenen Leib erleben durfte, als ich TikTok dann endlich mal runtergeladen hatte. Mir wurden sehr schnell sehr, sehr gute Videos angezeigt für meine persönlichen Interessen. Also viel besser noch, als das bei YouTube bis heute funktioniert. Also ich nutze YouTube, wie gesagt, seit 15 Jahren. Ich habe über 300 Kanäle abonniert und ich kriege trotzdem ganz viele Sachen auf der Startseite angezeigt, die mich null interessieren, bis heute. Und bei TikTok war es aber sehr schnell so. Klar, am Anfang habe ich ganz viel Müll auch gesehen, Sachen, die mich null interessiert haben. Und die habe ich dann immer sehr schnell weggeswiped. Und dann kamen halt mal die TikToks, an denen bin ich hängen geblieben, weil ich sie interessant fand. Mhm. Und dann hat der Algorithmus sehr schnell gelernt, aha, Robbe interessiert sich also nicht für die Tanzvideos, sondern mehr für
Business-Infos, Infos über Social Media, Wissensinhalte. Also das ging dann relativ schnell, dass das sehr gut gefiltert wurde. Und ich habe natürlich dann auch ein paar Leuten gefolgt, dann habe ich von denen mehr Inhalte angezeigt bekommen. Und was ich mir habe sagen lassen, ist, dass diese Empfehlungsalgorithmen sozusagen, die haben jetzt nicht das Rad neu erfunden bei TikTok. Die funktionieren auch so wie bei YouTube oder bei anderen Plattformen, die auf eine ähnliche Art und Weise das machen. Aber was natürlich zum Vorteil von TikTok funktioniert, ist, dass die unendlich mehr Datenpunkte haben. Weil dadurch, dass die Videos so viel kürzer sind und man so schnell swiped und auch durch dieses Infinite Scroll-Phänomen, also dass man einfach nicht aufhört, immer weiter zu gucken, weil sozusagen bei YouTube musst du ja bewusst das nächste Video anklicken, es sei denn, du hast jetzt irgendwie Autoplay angeschaltet, das haben ja die wenigsten. Also bei TikTok geht es ja immer weiter, immer das nächste Video. Und das heißt, die Menge an Daten, die pro User und Userin generiert werden, ist einfach sehr schnell sehr viel größer als im selben Zeitraum bei YouTube. Und das heißt, die können einfach mit sehr viel mehr Daten sehr viel genauer Aussagen treffen über das Interesse der jeweiligen Nutzenden.
Was hältst du denn vom Thema Datenschutz auf TikTok? Was macht TikTok, um die Daten seiner Nutzenden zu schützen?
Natürlich müssen die sich auch an die geltenden Richtlinien halten, die irgendwie in Europa gelten. Das gilt für all diese Plattformen. Trotzdem sammeln die natürlich eine unendliche Menge an Daten. Da ist aber meiner Meinung nach der Zug irgendwie abgefahren und da kann man nur noch auf EU-Ebene nach und nach jetzt versuchen, das irgendwie wieder zurückzufahren. Aber ein Kritikpunkt ist deswegen, was mein Argument ist, sozusagen, wenn man Datenschutzprobleme hat, sozusagen, dann sollte man eigentlich die Hälfte des Internets erstmal gar nicht nutzen. Das ist ein grundlegendes Problem und da sollte auf jeden Fall was getan werden, aber quasi jetzt TikTok spezifisch nicht wegen Datenschutz zu nutzen, aber dann auf Facebook zu sein, ist meiner Meinung nach Quatsch. Mhm. Was im Zuge von TikTok aber immer wieder besprochen wird, ist das Thema China. TikTok gehört anders als die ganzen, also man kann wirklich sagen, die ganzen anderen Social-Media-Seiten, die eigentlich alle amerikanischen Unternehmen gehören, gehört TikTok einem chinesischen Unternehmen, ByteDance. Und da wird natürlich ganz oft im Zuge der chinesischen Regierung in den Raum gestellt, dass da natürlich auch Daten gesammelt werden könnten auf Servern, die dann irgendwo in China stehen. Was TikTok aber sagt, ist, unsere Server von TikTok stehen gar nicht in China und wir würden Daten nie an die chinesische Regierung rausgeben. Und das sagen sie auch sehr vehement. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber wieder Kritiker, die sagen, also man hat das jetzt gesehen bei Jack Ma zum Beispiel, der also sehr, 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 sehr reicher Milliardär ist, einer der größten chinesischen Unternehmen, dem gehört, das ist jetzt nicht ByteDance, also nicht TikTok, sondern Alibaba. Mhm. Aber der hat neulich was gegen die chinesische Regierung gesagt und dann war der erstmal weg. Und dann ist er erstmal verschwunden und keiner wusste, wo der ist. Also da wurde dann relativ klar, auch eines der größten chinesischen Unternehmen zu sagen, kann potenziell Probleme bekommen, wenn sie sich gegen den Willen der chinesischen Regierung stellt. Und das ist so ein Argument, was Kritiker gerne mal vorbringen gegenüber ByteDance, dass sie sagen so, ja, ihr sagt, ihr gebt keine Daten raus, aber ist das denn realistisch, wenn die chinesische Regierung jetzt kommen würde und sagen würde, gebt uns die Daten, seid ihr dann nicht in China quasi verpflichtet, das zu tun, weil euch sonst gar keine andere Wahl bleibt? Mhm. Und das ist ein Argument, was natürlich schwer nachprüfbar ist. Also das ist so ein Argument, was wäre, wenn. Ich persönlich muss sagen, ich habe keine Angst davor, dass die chinesische Regierung meine Daten hat. Weil was sollen die mit meinen Daten? Das ist meine einzelnen User-Daten, die nicht mal mir als Person zugeordnet sind, selbst wenn sie mir als Person zugeordnet sind. Also was wollen die damit machen? Aber klar, wenn ich jetzt ein Journalist oder eine Journalistin wäre, die kritisch über China berichtet oder Angela Merkel oder jemand, der beim Militär arbeitet oder sowas, dann würde ich mir vielleicht TikTok erstmal nicht aufs Handy runterladen. Das ist in den USA ja zum Beispiel passiert. Da hat das US-Militär tatsächlich TikTok verboten auf den Handys der Soldaten und Soldatinnen.
Robin, die App ist ja ab 13, ne? Ab 13 Jahren. Und eigentlich nur mit Einverständniserklärung der Eltern zu nutzen. Aber also jetzt mal ehrlich, das Alter überprüft ja niemand, ne? Also das kann man sehr leicht umgehen, indem man einfach ein falsches Alter eingibt. Also die meisten machen sich höchstwahrscheinlich älter. Was macht TikTok denn, um die Jugend zu schützen? Was macht TikTok in Sachen Jugendschutz?
Tatsächlich hat TikTok im Januar da einiges umgestellt, insbesondere für Personen zwischen 13 und 15. Da sind die Profile jetzt automatisch auf privat. Das heißt, man kann dann sehr genau entscheiden, wer kommentiert, wer folgen darf, wer überhaupt die Videos erstmal sieht. Mhm. Ganz viele Sachen wie Duett und Stitch, die Kommentarfunktion, die Option, Videos runterzuladen, das sind alles Dinge, die dann automatisch erstmal deaktiviert sind. Es gibt auch ähnliche Einstellungen nochmal für Personen zwischen 16 und 17. Da sind auch noch so ein paar Einschränkungen dabei. Da kann man dann Duett und Stitch zwar machen, aber nur für Freunde. Also es sind so ein paar Dinge, die quasi dann gemacht werden. Aber es gibt da einen großen Haken. Mhm. Und das ist, das greift nur, wenn man bei der Registrierung das richtige Alter angibt. Also TikTok prüft das nicht. Es gibt auch jetzt irgendwie keinen Algorithmus, also nicht, dass ich wüsste, der irgendwie guckt, basierend an der Gesichter oder was man sich da machen könnte, sind das Kinder, die da vor der Kamera stehen? Nee, also das funktioniert wirklich nur, wenn man das beim Anmelden richtig angibt.
Also sind hier wieder die Erziehungsberechtigten gefragt.
Ja, da muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man als Eltern das korrekt macht. Aber dann, muss man auch fairerweise sagen, hat TikTok tatsächlich darauf geachtet, dass diese Leute dann geschützt sind, die es richtig angegeben haben.
Was ist denn deine Empfehlung? Ab wann würdest du erlauben, selbst gedrehte Videos hochladen zu lassen?
Als jemand, der das Internet jetzt sozusagen sehr, sehr lange, sehr intensiv benutzt und die Kommentarkultur und die Art und Weise, wie im Internet miteinander umgegangen wird, teilweise auch gut kennt, würde das, glaube ich, wirklich nur sehr betreut machen. Aber als jemand, der eben auch seine gesamte Karriere darauf aufgebaut hat, dass er sehr früh in einem sehr jungen Alter damit schon angefangen hat und das als Hobby, als Teenager genutzt hat und darauf halt ein ganzes Business aufgebaut hat, ein ganzes Unternehmen heute aufgebaut hat, würde ich auch sagen, also wenn ich ein Kind hätte, was sagt so, ey, ich möchte das unbedingt machen, dann ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit, kreativ zu sein und irgendwie was Neues auszuprobieren und Teil von irgendwas zu sein und die eigene Leidenschaft zu teilen. Deswegen, wenn man als Eltern die Kapazitäten hat, sich damit auseinanderzusetzen, aktiv, dann würde ich sagen, ist 13, 14 sicherlich ein gutes Alter, um damit auch zu starten, aber dann eben in sehr enger Zusammenarbeit mit den Eltern, weil alleine die Kinder darauf loslassen, dass potenziell da irgendwann mal ein Shitstorm entsteht oder irgendwie einfach nur ein einzelner Hasskommentar kann ja schon super viel auslösen. Ich kenne auch erwachsene Menschen, die damit nicht klarkommen, was teilweise im Internet passiert. Und auch mir geht das teilweise noch nahe, wenn ich irgendwie beleidigt werde von irgendwelchen fremden Menschen im Internet. Also deswegen würde ich würde es schon ermöglichen, aber ich wäre dann halt dabei.
Also ich meine, man kann ja auch Videos drehen, in denen man sich selbst gar nicht zeigt, ne? Und nur die Stimme hört. Das sehe ich jetzt auch ganz oft auf TikTok.
Aber auch da gibt es sicherlich dann Kommentare zu, oh, was ist denn deine Stimme, wie blöd, bist du noch im Stimmbruch?
Ja.
Also sagen wir, da kann alles passieren.
Oder du stellst die Kommentare aus, ne?
Genau, man kann die Kommentare ausstellen, das ist eine Möglichkeit. Man kann aber natürlich auch, wenn man sagt, ich möchte einfach nur Videos machen, gibt es natürlich auch die Option, man stellt sie einfach nicht online. Also man macht sie einfach und dann zeigt man sie halt offline im Freundeskreis oder sowas. Das gibt es natürlich auch die Möglichkeit.
Also man kann quasi, wenn man das gesamte Profil auf privat stellt, dann kann man trotzdem das TikTok-Video drehen und dann auch mit seinen Freunden teilen.
Also man kann auf jeden Fall die Videos auch zum Beispiel runterladen oder auch über andere Plattformen teilen und so. Auch das geht. Das geht ja bei TikTok tatsächlich sehr viel einfacher als zum Beispiel bei YouTube.
Was würdest du denn Eltern raten, die einen Account für ihre Kinder haben oder mit ihren Kindern quasi aufsetzen?
Also ich würde auf jeden Fall raten, vorher mal mit den Kindern zu sprechen. Das ist immer leicht gesagt. Also auch irgendwie so eine Atmosphäre aufzubauen, dass da Vertrauen ist, dass man weiß, also ich kann auch zu meinen Eltern kommen, wenn ich da irgendwas sehe, was ich irgendwie schwierig finde, Fragen habe, problematisch finde und ich kann da offen drüber sprechen, ohne dass ich irgendwie direkt angeschrien werde und so. Ich glaube, das ist einfach so diese sichere Kommunikation, dass die Kinder wissen, wenn mir da irgendwas auffällt, kann ich auch zu ihnen kommen. Und ich glaube, umso jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es, dass man das auch eben gemeinsam sich anguckt und dass man es eben auch am Anfang möglichst viel gemeinsam konsumiert. Das kann ja auch eine tolle Erfahrung sein, gemeinsam irgendwie sowas zu teilen, gemeinsam lustige Videos anzugucken, ist ja auch irgendwie so wie ein Film gucken oder so und kann sich da auch irgendwie reinfuchsen und versteht dann vielleicht auch besser, wie die Plattform funktioniert, was Kinder daran faszinierend finden, was da für Trends sind. Und dann hat man vielleicht die Momente, wo man irgendwie einen TikTok sieht und sagt, so, okay, das ist aber eine Sache, die skippen wir jetzt. Und wenn das eine Sache ist, die du siehst, möchte ich auch, dass du die überspringst oder vielleicht sogar meldest oder mir Bescheid sagst.
Wie kann man denn sein Kind als Eltern oder als Erziehungsberechtigte auf mögliches Mobbing online vorbereiten, geht das überhaupt? Kann man sich da schützen? Ich meine, man kann so viel erzählen und so viel sagen, ja, solche Kommentare kommen eventuell, aber wenn dann einer kommt, kann man die darauf vorbereiten?
Ich weiß nicht, ob man sie wirklich vorbereiten kann. Ich glaube, was man gut machen kann, ist ihnen zu zeigen, dass ihre Idole auch solche Kommentare bekommen. Also wenn man jetzt einmal, keine Ahnung, wenn die Kinder Fans von Julian Bam sind oder sowas, man geht einmal unter die Videos von dem, findet man sicherlich auch Kommentare, wo er beleidigt wird. Man sagen kann, guck mal, also das ist eine Sache, die zu sagen, dass du findest den ja ganz toll und der ist ganz toll und ganz viele finden den toll und trotzdem gibt es immer noch Leute, die irgendwie sowas machen. Mir persönlich hat es immer sehr geholfen, dass meine Eltern mir immer erklärt haben, ja, dass das ja auch einfach nur Leute sind, die vielleicht einfach einen schlechten Tag haben oder die sich selber schlecht fühlen. Mhm. Also mir hat das geholfen. Bei anderen ist es, glaube ich, ja nicht so hilfreich, das zu hören, weil am Ende des Tages ist es ja trotzdem verletzend.
Ja.
Da ist auch, glaube ich, also da wäre jetzt vielleicht ein Kinderpsychologe oder eine Kinderpsychologin oder so, hat da sicherlich mehr Ahnung als ich, die ja noch nicht mal, also meine Tochter ist erst 4, ich bin noch lange nicht an dem Punkt. Mhm. Da muss ich nur mit ihr drüber sprechen, wenn jemand das Sandförmchen weggenommen hat, wie sie darauf reagieren soll. Also ich glaube nicht, dass man sich darauf vorbereiten kann, weil ich, also wir arbeiten als Produktionsfirma ja auch mit erwachsenen Menschen, die anfangen, Content im Internet zu machen.
Ja.
Und auch die sind immer noch davon getroffen, wenn sie das erste Mal sowas erleben.
Mhm.
Und zu Recht, weil das ist einfach eine Sache, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Das ist, fühlt sich einfach nicht gut an. Man kann einfach nur anbieten, dann da zu sein und gemeinsam drüber zu sprechen und das dann zu verarbeiten, weil ich glaube, ja, das ist ja wie ein Streit haben. Also man kann sich zwar vorher darüber Gedanken machen, wie möchte ich in dem Streit reagieren, aber am Ende des Tages ist es immer noch eine sehr emotionale Situation, auf die man sich nicht wirklich vorbereiten kann, bis man dann wirklich spürt, was man spürt. Und deswegen ist, glaube ich, das Einzige, was man tun kann, zu sagen, ich bin da für dich. Und wenn sowas ist, lass uns gemeinsam drüber sprechen und das gemeinsam verarbeiten.
Ja, doch, finde ich schön. Also ich glaube auch, natürlich werden wir noch in diesen Folgen noch bestimmt auch mal einen Kinderpsychologen oder einen Medienpsychologen dabei haben. Aber gerade aus deiner Sicht als Content Creator ist das natürlich auch, auch schön zu hören. Auch, dass du als super langjährig erfahrener YouTuber immer noch von Negativkommentaren getroffen bist. Es ist ja wie bei jedem sozialen Netzwerk, überlege gut, was du von dir preisgibst, wenn du etwas postest, ne? Oder auch an welchen Challenges du dich beteiligst. Und da gab es vor einiger Zeit diesen schrecklichen Vorfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen umgekommen ist, das sich an einer TikTok-Challenge beteiligt hat. Ganz viele TikTok-Creator und Creatorinnen raten ja immer wieder, ja, beteilige dich an den Challenges und dann kommst du auch auf die For You-Page und so weiter und so fort. Würdest du generell raten, sich an sowas zu beteiligen? Klar, nur an den harmlosen?
Also an sich können Challenges ja super viel Spaß machen, weil man muss erstmal gar nicht groß kreativ sein, man muss sich nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen, man kann einfach das machen, was ganz viele auch machen, das ist ja auch so ein gewisses Community-Gefühl irgendwie, gerade wenn man irgendwie vielleicht Freunde machen das dann auch und so. Aber es ist natürlich auch so dieser Einstieg in irgendetwas, wo man das Gefühl hat, ich muss jetzt alles machen, was alle anderen auch machen. Und das kann natürlich auch Risiken mit sich bringen. Also jetzt in dem Fall mit dem Mädchen, die da ums Leben gekommen ist.
Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was da passiert ist?
Das ist in Italien passiert, dieser tragische Fall. Und da hat die an einer Challenge mitgemacht, die Blackout-Challenge genannt wurde. Da ging es einfach darum, sich selber zu strangulieren, bis man das Bewusstsein verliert.
Mhm.
Und das hat die dann gemacht, allein in ihrem Zimmer, während sie sich dabei gefilmt hat und ist dabei eben erstickt. Also das, wenn man so jung ist, ich glaube, sie war 10, dann weiß man ja vielleicht noch gar nicht, dass es, also gerade wenn man sieht, ganz viele machen das jetzt gerade und das ist cool und die kriegen viele Views und viele Likes und viele Kommentare, dass da irgendeine Gefahr dahinter ist, weiß man ja vielleicht in dem Moment nicht und denkt dann, das ist genauso harmlos wie die Challenge, wo ich mich dreimal im Kreis gedreht habe und mit den Händen gewackelt zu einer Musik. Also
ja.
Ich meine, die Eltern kann man dafür jetzt auch nicht in irgendeiner Form verantwortlich machen dafür, weil wie hätten die damit rechnen sollen, dass das eine Challenge ist, die ihr Kind mitmacht.
Ja. Robin, was hältst du denn von dem begleiteten Modus auf TikTok, also dem Modus für alle Eltern und Erziehungsberechtigte, die TikTok selbst installiert haben und sich dann quasi mit der App ihrer Kinder verbinden können und da dann ja die Nutzung reglementieren können?
Also letztendlich sind die Funktionen da die gleichen mit ein paar Einschränkungen, aber eigentlich hätte man die in der App des Kindes auch direkt.
Mhm.
Nur hat man dadurch halt die Möglichkeit, dass die Kinder das in der App nicht selber ausschalten können, weil man eben als Eltern quasi extern darauf zugreift. Also jetzt nicht Überwachung des Kindes, aber man hat quasi die Möglichkeit, zum Beispiel eben, dass die Nutzungszeit beschränkt ist. Also was quasi sonst als Digital Wellbeing verkauft wird, ist hier dann quasi Limitierung der Nutzungszeit für die Kinder.
Mhm.
Aber auch da ist 40 Minuten das Niedrigste. Also es gibt halt die Einstellung 40, 60, 90 und 120.
Mhm.
Und das sind die vorgegebenen Zeiten. Also weniger geht nicht, mehr geht nicht. So, das müssen eine von diesen vier Zeiten sein. Man kann auch diesen eingeschränkten Modus da aktivieren, also dass diese dass, ne, Inhalte, die TikTok als erwachsen einstuft, eben rausgefiltert werden. Und man kann aber auch, und das könnte man natürlich auch selber in der App machen, auch, also auch als Erwachsener könnte man das machen, dass man sagt, man stellt die Privatsphäre und die Kontaktmöglichkeiten ein. Das heißt, man kann sagen, entweder können nur Freunde schreiben oder jeder kann auch Nachrichten schicken oder man deaktiviert die Möglichkeit, Nachrichten zu senden komplett. Und man kann eben auch einstellen, können die Videos von anderen gesehen werden oder ist das Konto auf privat. Für all diese Sachen bräuchte ich nicht diesen begleiteten Modus, aber er gibt natürlich nochmal eine Möglichkeit, das vom eigenen Smartphone aus auch ein bisschen zu kontrollieren. Mhm. Was ich jetzt nicht problematisch finde, es gibt ja auch Apps, die sozusagen sehr, sehr viel invasiver sind in die Privatsphäre von Kindern, also wo es wirklich darum geht, Kinder zu überwachen vom eigenen Smartphone aus. Das ist das nicht. Also es ist quasi mehr so eine Admin-Einstellung, um eben die Einstellung des TikTok-Accounts der Kinder vom eigenen Smartphone aus einmal festzulegen oder dann auch potenziell zu ändern. Mhm.
Die Gefahr, eine ganze Menge Fake News auf TikTok zu konsumieren, die ist ja schon groß, ne? Wie erkenne ich, ob ein Video fake ist? So, was wäre da deine spontane erste Antwort?
Puh, also ich würde tatsächlich behaupten, es gibt keine Möglichkeit zu erkennen, ob etwas fake ist oder nicht. Also einfach, weil die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, so gut sind. Also ich meine, es geht ja schon darum, dass auf TikTok inzwischen auch Deepfakes relativ gut geteilt werden. Also dass man wirklich mit relativ geringem Aufwand, ich glaube, ich habe neulich eins gesehen mit Putin, der tanzt oder sowas.
Ja.
Also das, wo es inzwischen relativ einfach ist, Köpfe von bekannten Menschen auf die Körper von sich selber zu quasi mit Videotechnik ganz simpel rüber zu kopieren. Und das sieht halt einfach realistisch aus. Gerade auf so einem kleinen Bildschirm, wo man in einer Minute so schnell vorbeiswipen und so weiter, fällt so eine kleine Ungereimtheit vielleicht auch weniger einfach auf. Und deswegen ist, also ich würde sagen, es gibt da keinen Trick, weil wenn man behaupten würde, es gäbe einen Trick, dann würde man, glaube ich, viele Desinformationen plötzlich durchgehen lassen, wenn man denkt, ach so, ja, der Trick funktioniert ja hier nicht, also muss es echt sein. Also ich glaube, es gibt da keine Lösung, außerhalb der App einmal zu recherchieren bei seriösen Quellen, die nicht TikTok sind. Weil, ja, also theoretisch kann bei TikTok, und das gilt ja nicht nur für TikTok, sondern für alle Social-Media-Plattformen, jederzeit alles hochladen, was er will. Und die technischen Möglichkeiten sind heute extrem umfassend. Jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann etwas sehr professionell aussehen lassen. Und das ist gefährlich.
Ja, also ich habe das nicht nur bei meinen Recherchen oder auch bei meinem eigenen TikTok-Account gemerkt, wenn ich nur mal ganz schnell was nachgucken wollte, ne, und 45 Minuten später auf die Uhr gucke und fast vom Stuhl falle, weil ich denke, um Gottes Willen, ich war jetzt schon wieder 45 Minuten lang auf dieser Plattform. Ich finde persönlich, TikTok hat ja ein sehr hohes Suchtpotenzial, ne? Was sind denn deiner Meinung nach die Hauptgründe dafür?
Also was ich selber an meinem eigenen Nutzungsverhalten feststellen kann, ist, dieses nur noch ein Video-Phänomen ist sehr viel leichter umzusetzen als auf YouTube. Also das hat zum einen damit zu tun, dass die Videos viel kürzer sind. Also bei YouTube da sehe ich ja auch schon vorher, das nächste Video, was ich mir angucken will, ist, ne, ich sehe das ja ganz klein unten rechts, ist 20 Minuten lang.
Ja.
So, das ist, wenn ich dann nachts um 12 im Bett liege, ist das so eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, will ich mir jetzt wirklich noch ein 20-Minuten-Video angucken. Aber bei TikTok ist es so, es ist ganz, ganz kurz, es ist ganz schnell, es ist super unterhaltsam, es ist durch den Algorithmus sehr genau auf mich zugeschnitten und ich kann immer weitermachen. Es hört nicht auf. Es gibt immer mehr Content. Selbst bei YouTube habe ich manchmal das Gefühl, ich habe es durchgeschaut. Also wenn ich in mein Abo-Feed gucke, da habe ich ganz oft keine interessanten Videos mehr, die mich an dem Tag interessieren. Und dann muss ich echt denken, so was Cooles geht's auf YouTube, da gibt es gar nicht mehr, was mich heute interessiert. Aber auf TikTok gibt es immer mehr.
Glaubst du, dass TikTok so richtig abhängig machen kann?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube generell, also soweit ich das weiß, ist Smartphone-Sucht bisher generell noch gar keine anerkannte Krankheit. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich, das kann sehr gut ablenken. Das kann von den Verantwortungen ablenken. Aber ich stelle mir jetzt nicht vor, dass jemand irgendwie Entzugserscheinungen hat, weil er irgendwie TikTok nicht nutzen kann. Aber es ist natürlich schon eine Welt, in der man sich sehr leicht verlieren kann. Das würde ich schon unterschreiben.
Wie viel Zeit verbringst du so auf TikTok, wenn du TikTok öffnest? So im Schnitt?
Das Gefährliche ist, wenn ich TikTok öffne, dann tatsächlich relativ viel.
Was heißt das?
Ja, dann bin ich ja schon mal so eine halbe Stunde auch und gucke mir Videos an. Weil lustigerweise, weil man würde ja meinen, so das sind kurze Videos, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal, wenn man so irgendwie eine Minute Zeit hat, mal schnell TikTok aufzumachen und sich ein Video anzugucken. Mhm. Aber das passiert bei mir irgendwie nie. Gibt sicherlich Leute, die das so nutzen, aber bei mir ist das gar nicht so. Ich nutze es dann wirklich, weil ich jetzt sage, so, jetzt habe ich mal Lust auf TikTok und dann habe ich auch Lust, mich da so ein bisschen drin zu verlieren.
Was kann ich denn dagegen tun, zu viel Zeit auf dieser Plattform zu verbringen, bei mir selbst oder also vor allem auch bei meinen Kindern? Gibt es da Tipps von dir?
Also es gibt natürlich den generellen Tipp, jetzt auch abseits von TikTok eine Bildschirmzeit einfach festzulegen. Und das geht ja inzwischen auch sowohl bei Android als auch bei iPhone sogar schon systemseitig, ohne dass man sogar eine externe App braucht. Aber über externe App geht es auf jeden Fall. TikTok selber bietet aber tatsächlich auch unter dieser selben Digital Wellbeing-Einstellung die Möglichkeit, selber eine einzustellen. Also man kann in der App einstellen, ich möchte mich quasi selber aussperren von der App, aber man kann direkt auch quasi einen Code, also man muss sogar direkt einen Code mit anlegen, mit dem man sich das wieder ausschalten kann. Das Minimum sind 40 Minuten, also ich kann nichts unter 40 Minuten auswählen.
Was ja schon total viel ist, ne?
Ja, 40 Minuten ist schon eine Menge Zeit.
Was würdest du denn für TikTok-Regeln zu Hause aufstellen bei deinen Kindern? Also ich weiß, deine Tochter ist noch nicht in dem Alter, aber wenn sie mal in das Alter kommen würde.
Also ich glaube, ich würde tatsächlich die Möglichkeit ausstellen, Nachrichten von fremden Leuten zu bekommen und finde aber mit Freunden zu kommunizieren, was sehr positiv ist. Das ist ja das, was Social Media auch irgendwie ausmacht, gerade jetzt. Also deswegen, das finde ich was Schönes, sich irgendwie auch austauschen zu können über, hey, guck mal, hier hast du dieses TikTok schon gesehen. Ich würde auf jeden Fall diesen eingeschränkten Modus nutzen und TikTok ist eine echt tolle App. Ich finde es auch cool, dass Kinder das toll finden, aber es ist eben eine Sache, wo man als Eltern einfach sich bewusst sein muss, was das ist. Und das gilt für all diese Dinge. Es gilt auch für Videospiele, das gilt für Filme. Man sollte sich einfach als Eltern damit auseinandersetzen, was ist das? Wie funktioniert das? Was passiert da? Warum finden meine Kinder das toll? Und ja, auch einfach selber die Zeit damit auseinander sich setzen, um ja auch vielleicht so ein kleines Hobby der Kinder auch irgendwie teilen zu können oder zumindest zu verstehen. Weil ich glaube, wenn man das verbietet, dann sorgt das eher für das Gegenteilige. Also, dass dann Kinder es eben dann im Heimlich konsumieren oder dass sie Wege finden, wie sie dann doch auf TikTok zugreifen können und es irgendwie heimlich installieren oder bei Freunden es dann nutzen. Ja. Und dann ist aber dieses Vertrauensverhältnis komplett nicht da. Das heißt, wenn ihnen dann was auffällt, was sie seltsam finden, dann können sie ja gar nicht zu den Eltern gehen, weil es eigentlich verboten war, dass sie es überhaupt gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt alles erlauben sollte, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, das ist deren Lebensrealität. Natürlich müssen die alt genug sein, natürlich muss ein Rahmen gegeben sein, aber ich glaube, einfach nur zu verbieten ist der falsche Weg bei etwas, was so tief verankert in der Jugendkultur ist.
Ja, sagt Robin Blase, Social Media Experte aus dem Team Timster. Vielen lieben Dank für das wirklich spannende Gespräch, Robin.
Gerne.
Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein paar hilfreiche Insights, ein paar Einblicke in TikTok und den Umgang mit der App geben. Ich bin mir sicher, ihr findet einen guten und gelassenen Weg zwischen Verbot und Toleranz. Ein bisschen Service noch zum Schluss. Wirklich gute Plattformen, auf denen es sich lohnt, zu verschiedenen Social-Media-Themen einfach mal quer zu lesen. Die stellen wir euch auf der Seite direkt zum Anklicken auch nochmal zusammen. Da sind dann auch viele praktische Tipps dabei, wie von Jugendschutznet oder der Initiative Schau hin. Natürlich interessieren uns auch eure Fragen. Was beschäftigt euch im Alltag, wenn es um Mediennutzung in der Familie geht? Schreibt uns auf jeden Fall oder kommentiert unter dieser Folge. Wenn ihr Kritik oder Wünsche habt, was wir als Team Timster besser machen können oder wenn ihr Ideen habt, wen wir einladen sollten. Einfach eine E-Mail an team-timster@kika.de. Also, macht's gut, bleibt gesund und bis nächsten Monat. Ciao.